Hallo Priska, ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen, mindestens via Zoom, virtuell. Und wir starten jetzt so eine zweite Ausgabe von der Serie, die wir da angefangen haben, die heisst «Zmitzt im Leben», weil wir beide zmitzt im Leben stehen und weil wir auch unsere Themen und das, was wir darüber reden wollen, aus dem Leben heraus schöpfen, aus der Mitte vom Leben heraus. Und du hast mir gesagt, du hättest etwas, wo du ja, jetzt möchte ich ansprechen. Ich glaube, es geht um die Aufarbeitung von der ganzen Corona-Geschichte.
Genau, ich habe das ja angetönt. Ich habe den Anlass besucht in Bern, Corona-Symposium, wo jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat. Das ist am 6. und 7. April in Bern gewesen, organisiert durch den Hausarzt Daniel Dr. Beutler. Und er hat im Vorfeld also wirklich eine riesige Vorbereitungsarbeit geleistet, hat ganz viele Referenten aus ganz vielen verschiedenen Gebieten eingeladen. Und ihm ist die Aufarbeitung von dieser Corona-Zeit ein grosses Anliegen gewesen und natürlich auch den Teilnehmenden. Also da ist wirklich zum Thema Gesundheit, Wissenschaft, Recht, Politik, Medien, sind so ganz viele verschiedene Themenbereiche gewesen, wo er kompetente Referenten eingeladen hat. Und er hat mich auch gefragt, ob ich an dem Podium, also das Thema Medien, würde moderieren. Jetzt, ich habe einfach so gemerkt, dass wirklich das Thema Aufarbeitung ganz unterschiedlich aufgefasst wird. Also zum einen, sie ist bei den Leuten, die wirklich so auch bei dieser kritischen Bewegung schon während Corona aktiv gewesen sind, sich gezeigt haben, sich auch geäussert haben, teilweise wie eine, so ein bisschen Müdigkeit da. Also der Anlass ist für das, dass er wirklich grosse Beachtung gefunden hat, eher ja, dürftig Besuch gewesen. Also, es ist schon, das alles voll gewesen. Es sind, glaube ich, rund 350 Teilnehmer dort gewesen, aber fast irgendwie 100 davon sind auch Helfer gewesen, die gefilmt haben, die unterstützt haben mit Essen, mit der ganzen komplexen Organisation. Und ich höre manchmal einfach auch von Leuten, die eben sehr kritisch schon immer gewesen sind, ja, sie hegen das jetzt wie durch. Sie mögen das Wort Corona nicht mehr hören und ihnen ist das eigentlich irgendwo durch wie überdrüssig. Das kann ich auch teilweise nachvollziehen, weil ja, man ist irgendwo natürlich sehr ja, in einem grossen Spannungsfeld gewesen. Und andere, wo es wirklich ein grosses Anliegen ist und dann einfach interessant, wie eben gerade der Mainstream, wo dann das irgendwo nicht wirklich ernst nimmt. Also über den Anlass ist berichtet worden in den Mainstream-Medien, aber immer mit einem tendenziösen Unterton.
Klar.
Ja. Und ich wollte eigentlich dich auch mal fragen, wie siehst du das? Also ist dir die Aufarbeitung von dieser Corona-Zeit, ist dir das ein Anliegen? Oder was hast du für ein Verhältnis zu der Aufarbeitung?
Ja, ich denke, primär mal muss man sagen, es ist sehr wichtig, die Aufarbeitung, einfach mit Blick auf alle die Menschen, die irgendwelche Schäden davongetragen haben aus dieser Corona-Zeit, sei es Impfschäden, sei es berufliche Nachteile, was auch immer, da kannst auch du ein Lied davon singen. Also ich glaube, da sind ganz viele Menschen im Land, wo das für sie ist das ganz existenziell, dass man das jetzt nicht einfach so auf die Seite schiebt, sondern dass man das auch auf höchster Ebene, also auf Regierungsebene, aufarbeiten muss. Das finde ich ganz wichtig. Aber so emotional gebe ich dir natürlich recht, oder geht es mir auch ein bisschen so, es ist ein bisschen eine Ermüdung da, man hat jetzt das mehrere Jahre lang ununterbrochen gehört, welle hören auch, man ist an die Orte gegangen, wo etwas stattgefunden hat zu dem Thema, wo jemand geredet hat, wo eine Kundgebung war und so, und da kommt einfach automatisch natürlich, immer beim Mensch, kommt dann irgendwann so ein bisschen eine Ermüdung, also eine Bewegung, das muss man vielleicht auch ganz grundsätzlich formulieren, eine Bewegung hat immer einen Aufstieg und einen Niedergang. Also das heißt, sie kommt in so eine ganz starke Kraft hinein und dann aber irgendwann erlahmt die Kraft und die Bewegung, ja, tut sich beruhigen und hat dann so eine Art wie eine Etablierung kommt dann, dass dann Leute, die in dieser Bewegung aktiv gewesen sind, sich etablieren mit ihrer neuen Position, die sie haben, oder eben, dass man eine Zeitschrift gründet, die dann weitergeht und so weiter, oder? Aber man darf das nicht unterschätzen, das Ermüden von einer Bewegung. Und das passiert jetzt genau. Und das macht auch vielen Leuten Sorgen, oder sie verstehen das nicht, oder sie sind frustriert. Ich merke das auch auf Facebook, dass immer wieder Leute schreiben, ja, wie sie ratlos sind, auch ein bisschen jetzt, wo das alles zu Ende geht, obwohl es ja gar nicht zu Ende geht, aber emotional geht es eben doch zu Ende. Das muss man auch irgendwie ernst nehmen. Also man darf niemandem vorwerfen, wenn er sagt, ich habe jetzt genug von dem, ich will nichts mehr von dem hören. Ich glaube nicht, dass der Mensch irgendwie wieder sich zurückzieht von allen Problemen und wieder möchte einfach sein Privatleben pflegen, sondern ich glaube, die Menschen sind jetzt offen, für immer offen, für alles, was kommt. Ich meine, es hat genug Themen inzwischen. Und sie sind jetzt auch noch nicht bereit, vielleicht gerade wieder auf die Straße zu gehen. Das muss man vielleicht auch sehen. Also, es wird schwierig sein, jetzt in der nächsten Zeit für Corona Menschen auf die Straße zu bringen. Das ist halt einfach so. Das ist das Kennzeichen von jeder Bewegung, dass sie einen Aufstieg und einen Niedergang hat.
Ja, was ich auch wirklich einfach noch so beobachte und was ich auch noch ja, interessanten Aspekt finde, ist ja eigentlich der Mehrwert von einer Aufarbeitung wäre ja auch, dass man das dokumentiert. Und die Frage ist wirklich, wie geht die Krise Geschichtsbücher ein? Also wie werden nachfolgende Generationen zu dem Thema informiert? Wie wird ihren Blick auf die Zeit sein? Und das ist mir wirklich schon auch noch so an dem Anlass durch den Kopf durch, dass eigentlich jetzt auch die ganzen Dokumente, die man schafft, sei es jetzt eben mit Videos, aber auch Bücher, die geschrieben worden sind, Dokumentationen, die gemacht worden sind, dass das ja wirklich auch für die Nachwelt einmal eine Möglichkeit gibt, dass sie können eben wirklich verschiedene Aspekte von der Darstellung, von der Geschichtsschreibung können wahrnehmen. Und aus dem
Genau.
Aspekt heraus finde ich es eben auch wieder wirklich wichtig, dass man das macht. Und für den persönlichen Anteil sehe ich es einfach so. Jeder, der es für sich macht, kann sagen, ja, ich habe die Aufarbeitung gemacht. Man kann aber niemanden zwingen, um die Aufarbeitung zu machen. Und dort irgendwo durch vielleicht auch die Geduld oder einfach für sich selber sagen, ja, ich habe gemacht, was ich konnte, aber das allgemeingültige Narrativ, wenn das nicht gekippt werden kann, wenn dort nicht wirklich Einsicht passiert oder eine Umkehr, ja, denn das hat man wie nicht in der Hand. Man hat es das Bestmögliche gemacht.
Genau. Also man kann es auch nicht erzwingen, dass jetzt die Aufarbeitung vollumfänglich passiert. Ich finde es auch wichtig, dass die Dokumente alle vorhanden sind, wo das dokumentiert, was da in den paar Jahren passiert ist. Aber es kann sein, dass die richtige Aufarbeitung erst Jahrzehnte später passiert. Das ist so schockierend jetzt das tönt. Aber so läuft's. Also wenn man jetzt zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg denkt, da haben die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht aufarbeiten. Sondern sie haben wieder Fürschi schauen. Und das kann ich sogar noch neu empfinden. Dann ist das Wirtschaftswunder in Deutschland und so weiter. Und erst viel später, in den 60er, 70er Jahren, hat dann die junge Generation eigentlich das wieder aufgegriffen. Was ist da eigentlich passiert in dem Zweiten Weltkrieg? Und dann ist das so richtig, ja, nochmal wieder ins Gespräch gekommen. Oder ein anderes Beispiel aus der Schweiz. Vor über 200 Jahren ist die letzte Hexe, die Anführungszeichen und Schlusszeichen, im Glarnerland hingerichtet worden, die Alma Göldi. Und erst 200 Jahre nachher hat sich das Glarner Parlament dazu können durchringen, die im Nachhinein zu rehabilitieren. Die arme Anna Göldi, die ja völlig unschuldig auf dem Scheiterhaufen geendet hat. Und das zeigt, dass oft erst spätere Generationen wieder bereit sind, nochmal wirklich in das Thema hineinzugehen. Und das müssen wir, glaube ich, einfach respektieren. Aber das ist für die einen natürlich schwieriger als für die anderen, die jetzt mehr wieder fürs Ski schauen.
Genau. Ja, und was dort auch noch ein Thema war, das mich beschäftigt hat, ist, dass im Podium zu Politik ist der Ueli Maurer eingeladen gewesen, und der hat natürlich auch im Vorfeld schon grosse Beachtung gefunden bei den Mainstream-Medien, dass er jetzt da an dem Anlass teilnimmt und als Redner, als Referent auftritt. Auch zu seinem Auftritt ist der Saal am vollsten gewesen. Also ich denke, es hat wirklich sehr angezogen. Die Leute sind fasziniert von seiner Teilnahme und ja, man ist gespannt auf seinen Auftritt. Zudem sind wirklich auch am Anlass Journalisten von Mainstream-Medien anwesend gewesen. Und die sind dann eigentlich nach seinem Auftritt, vielleicht haben sie noch ein bisschen geschaut, das ist dann nachher, glaube ich, Pause gewesen und Mittagspause. Und sie sind dann nachher am Nachmittag nicht mehr rum gewesen. Also die haben sich eigentlich auch einfach seinen Auftritt angeschaut, gehört. Und wenn ich es so gelesen habe, beispielsweise beim Bund ist ein längerer Bericht drin über den Anlass, was aber die Substanz daraus ist. Also man hat erfahren, was im Ueli Maurer seine Freizeitbeschäftigungen sind und was es am Anlass zu essen gegeben hat. Da ist man bestens informiert worden. Aber so wirklich die Substanz, um was es geht, Hintergründe auch, eben die allumfassende Sicht und Aufarbeitung und Informationen. Also das hat man schmerzlich vermisst und es ist beispielsweise auch jemand mit einem Impfschaden vor Ort gewesen, wo im Rollstuhl gelandet ist nach der Impfung. Also brisante Fälle, wo doch wirklich darüber zu berichten wäre, aber die haben keine Beachtung gefunden im Mainstream. Und das finde ich schon auch noch irgendwo einfach wieder etwas, wo so ein bisschen
Und
der
ein bisschen nackend, ein
Artenpreis, wie
bisschen.
der Mainstream eben drauf ist und berichtet, dass man sich einfach auf die heiße Story stürzt, damit das nachher geklickt
Genau.
wird, wie man es berichtet.
Also vielleicht zuerst zum Ueli Maurer. Ich muss ihn da wirklich sehr verteidigen. Weil ich finde, es ist recht einmalig, dass ein ehemaliger Bundesrat so klar Stellung nimmt im Nachhinein gegen das, was er noch vorher mitgetragen hat. Das gibt es also selten. Meistens tun dann ehemalige Bundesräte sich ganz zurückziehen und gescheiter nicht mehr reden über das, was war. Oder sie tun es dann so ein bisschen verklausulieren. Aber er steht an und tut ganz offen sagen, dass er das nur hat mitgetragen, weil er Mitglied vom Bundesrat war und weil er einfach die Grundregeln vom Kollegium akzeptiert hat. Aber er ist jetzt der, der raussteht und wirklich ein sehr klares Wort findet. Und ich finde, das ist für mich die Hauptsache. Und auch wenn er vorher vielleicht ein bisschen, ja, zu fest sich zurückgehalten hat und man hätte sich können wünschen, er hätte damals schon mehr gesagt. Jetzt ist er da und jetzt steht er da. Und darum finde ich jetzt in dem Fall auch Mainstream-Medien würde ich jetzt nicht so verurteilen, sondern sie anerkennen einfach auch wie mir, dass jetzt der ganz klare Haltung zum Ausdruck bringt und die Haltung tun sie auch weiterverbreiten. Und das ist eigentlich das, was wir uns auch wünschen, dass die Haltung jetzt überkommt von einer höchsten Ebene aus, also von einem ehemaligen Bundesrat. Und ich finde ihn einen sehr glaubwürdigen Mensch. Weißt du, ich wohne ja selber im Zürich Oberland wie er und man kann den antreffen, irgendwo auf dem Weg zum Bachtel und ein paar Worte mit ihm schwätzen. Das ist schon so gewesen, wo er noch Bundesrat war. Also er ist sehr jemand ehrlicher, auch jemand bodenständiger und da will ich ihm einfach nicht zu fest Unrecht tun, indem ich ihm jetzt im Nachhinein gang unterstelle, ja, komm jetzt, du hättest eigentlich vorher schon können Klartext reden. Aber mindestens jetzt macht es wirklich. Und das finde ich eigentlich anerkennend.
Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe ihn auch sehr authentisch wahrgenommen. Das hat er auch gesagt, wie das halt wirklich abläuft und dass er manchmal auch genug gehabt hat und am liebsten quasi davon gelaufen wäre. Aber
Genau,
sich
ja.
auch dafür entschieden hat, um in dem Gremium innen zu bleiben, weil er das Gefühl hat, dort können wir doch noch Anträge stellen und hat einfach mehr Möglichkeit, etwas zu bewirken, was ich zwar persönlich für eine Illusion halte, aber trotzdem, also ich würde jetzt auch nicht da auf dem Ueli Maurer rumhacken und habe es einfach noch speziell gefunden, weil er ist in einem Anlass noch gefragt worden, ob er, also von einem Journalist, ob er dem
Ja, jetzt
Klaus Schwab
weiß
immer
ich,
noch
was
würde
kommt,
die Staatsbürgerschaft geben und hat er gesagt, ja, also kein Zweiter hat mehr für den Schweizer Wirtschaftsstandort gemacht wie der Klaus Schwab. Und ja, man hat einfach gemerkt, er hat natürlich dort seine Sicht drauf und hat vielleicht so die Hintergründe auch noch nicht ganz erfasst. Aber wie gesagt, ich tue ihm das jetzt auch also so eine gewisse Naivität
ja.
unterstellen und ja,
Wobei, also
zuhören.
auch bei dem Punkt, ich habe das auch gesehen oder auch gehört, was er dir gesagt hat. Aber er hat sich wahrscheinlich da müssen entscheiden, was ist für mich die Hauptsache und was ist nicht ganz die Hauptsache. Und die Hauptsache jetzt aus bundesrätlicher oder aus ehemaliger bundesrätlicher Sicht ist, dass der Klaus Schwab jetzt völlig unabhängig von der Inhalt, dass er für den Wirtschaftsstandort Schweiz hat er sicher viel gemacht. Er hat die Schweiz sicher ganz führend gebracht mit dem World Economic Forum in all den vergangenen Jahren. Ich meine, das gibt's ja schon Ewigkeiten, das Forum. Und das hat der Ueli Maurer wahrscheinlich einfach wollen wie führen stellen. Aber ich glaube, auch da ist ihm schon bewusst, dass der Klaus Schwab natürlich eine traurige Rolle gespielt hat. Er hat einfach wie gewichtet, was möchte ich jetzt da im Vordergrund bringen.
Was du gesagt hast, dass er aber wirklich volksnah ist, das kann ich bestätigen. Er selber hat wirklich den ganzen Anlass meines Wissens besucht. Also er ist auch wirklich
Ja.
geblieben. Er hat wirklich zugelost. Er ist auch ansprechbar gewesen. Das habe ich wirklich geschätzt und ich habe auch das Gefühl, ihm ist das Volk, die Menschen, das Land ist ihm ein Anliegen. Und
Genau.
ihm ist vor allem einfach auch die Versöhnung ein Anliegen. Er möchte, dass man wieder miteinander redet. Und das finde ich in dem Sinn einen guten Ansatz. Auch das finde ich, wenn jetzt die Bewegung oder die kritischen Menschen untereinander sich einfach auch spaltet und zerstreitet und so in einem Misstrauen sind allem gegenüber. Was ich zwar finde, ja, ein Grundmisstrauen muss da sein, aber immer Bereitschaft, zum mit dem anderen Menschen ins Gespräch gehen und seine Ansicht auch wieder zu revidieren und zu hinterfragen. Und in dem Zusammenhang finde ich auch die Rolle der Medien sehr spannend. Bei den Medien habe ich einfach wirklich den Eindruck, dass sie halt schlussendlich klarkommt, dass Beachtung über, aber in was für einer Art jetzt auch ein Ueli Maurer dargestellt wird oder in was für einer Art, dass man nachher eben über so einen Anlass berichtet. Also das Bild von, das sind, in dem sind die, wo ja ein bisschen komisch drauf sind. Es ist vielleicht gerade nicht mehr der Begriff von Lügner im Raum, aber Corona-Kritiker, massnahmenkritische Menschen haben immer noch so ein bisschen den Beigeschmack von komisch, von nicht ganz ernst zu nehmen, Schwurbler. Also das haftet einfach noch an. Also das
Übrigens, ein
da.
schreckliches Wort, Schwurbler, ist ein grauenhaftes Wort. Also, ich kann mich nie mit dem können anfreunden und ich würde auch nie selber mich als so jemand bezeichnen. Ich finde, das ist so ein ekliges Wort irgendwie.
Ja, und
Genau.
auch in dem Zusammenhang mit den Medien, da würde ich dir auch gerne von etwas Spannendem erzählen. Und zwar ist im Moment in der Schweiz gibt's eine Wanderausstellung. Die ist jetzt für längere Zeit in Altdorf in der Bibliothek, Kantonsbibliothek, ausgestellt gewesen. Und die Ausstellung, die heißt Fakten und Fake News auf der Suche nach der Wahrheit. Und das habe ich auch noch bezeichnet gefunden, den Titel, weil sie sagen quasi auf der Suche nach der Wahrheit und suggerieren in dem Sinn, dass es die Wahrheit gibt. Und gerade mit Medieninformationen, der eine sieht so, der andere sieht so. Es ist eigentlich, jeder ist auf der Suche nach Wahrheit, aber keiner findet die Wahrheit. Also das ist jetzt meine Meinung dazu. Jedenfalls haben wir die Ausstellung besucht im Rahmen von Die Freien. Also ich bin ja Herausgeberin von der Zeitschrift Die Freien.
Ja.
Und für die neue Ausgabe ist es einfach wichtig, um da jetzt eben auch einen Blick drauf zu werfen und die Ausstellung mal zu beleuchten. Und spannend ist, die Ausstellung kommt so sehr objektiv daher. Also sie suggerieren, dass sie wirklich einfach jetzt nicht sagen, das ist Fake News und das Mainstream-Medien sind jetzt einfach immer, liegen immer richtig. Und am Anfang ist gerade auch noch interessant, sie bringen eigentlich beim Einstieg von der Ausstellung auch gerade eben das Narrativ von der flachen Erde. Und das ist natürlich ganz klar, wird dort als Fake News, ja, quasi als Beispiel von Fake News dargestellt. Es ist dann auch in der Ausstellung noch spannend, wie sie so ein bisschen zeigen, was wahrer Journalismus ist. Es gibt dann auch einen Escape Room, wo man reingehen kann, wo man nachher einen Fall quasi kann recherchieren und publizieren. Genau, und dass man halt noch Zweitquellen einholt und dass man dann irgendwann so, ja, publizieren wir es oder nicht und was sind die Konsequenzen davon. Durchaus interessant und was dann aber wirklich für mich noch so maßgebend ist, zum sagen, ja, die Ausstellung ist ganz klar eigentlich auch vom System eigentlich unterstützt, sind schon mal die Unterstützer selber. Da sind namhafte Firmen aufgeführt und am Schluss gibt es dann ein Quiz, also man kann über die ganze Ausstellung kann man Punkte sammeln und das Quiz tut dann eigentlich auch ja, je nach Antwort, wie viele richtige Antworten das man hat, hat man natürlich dort eine bestimmte Erfolgsskala. Und eine Frage bei dem Quiz ist gewesen, auf welchen Plattformen findest du am meisten Fake News? Also was verbreitet am meisten Fake News? Vier mögliche Antworten und rat mal, was kommt nicht vor bei den möglichen Antworten?
Ja, die Freien kommt sicher nicht vor.
Nein, es kommt nicht vor, aber was wirklich fehlt, sind Mainstream-Medien. Als
Ah,
mögliche
ja.
Antwort, wo man am meisten Fake News findet, ist natürlich alternative Medien, Social Media.
Ah, so ist das verstanden. Ja,
Ja,
genau.
also quasi es suggeriert, dass eben in den
Ja.
Mainstream-Medien keine
Ja.
Falschmeldungen verbreitet werden und dass man für das heutzutage auch eben Faktenchecker und so hat, um eben
Ja,
wirklich in dem Dschungel sich ein
genau.
Wahrheitsbild können verarbeiten. Also von dem her schon auch sehr tendenziös.
Ja,
Und
aber
wie
eben
man die Ausstellung.
etwas anderes hättest du gar nicht können erwarten von so einer Ausstellung. Weil, weißt, auch wenn sie dann probieren, so ein bisschen beiden Seiten gerecht zu werden, um wenigstens ein bisschen objektiv erscheinen, so haben sie doch ihre klare Weltanschauung und sie finden, die Menschen, die sie als Corona-Lügner und Verschwörungstheoretiker bezeichnet haben, von denen findet sie jetzt wieder genau das Gleiche. Wenn es um die Ukraine geht, um den ganzen Konflikt, wie man den soll anschauen, wenn es um den Nahen Osten geht, wenn es um die WHO geht, um die ganze Gesundheitsdiktatur, die soll auf uns zukommen, wenn es um die Windräder geht. Und die andere Seite, die mir auch dazugehört, die wird auch in den nächsten Jahren immer wieder verunglimpft werden. Da mache ich mir keine Illusionen. Und
Ja.
von dort kann man von so einer Ausstellung natürlich nicht viel anderes erwarten. Und das ist noch das Stichwort Flacherde. Vorgebracht. Das ist ja so auch so ein Thema, wo man ja quasi sich ja nicht den Finger verbrennen in den Mainstream-Medien. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt noch nicht genauer mit dem Thema befasst. Aber eigentlich macht es mich wirklich neugierig. Und die Neugier, die fehlt ja denen total. Ich meine, das wäre ja das erste Gesetz vom Journalismus, dass man neugierig ist, dass man einfach mal für alles offen ist und mal schaut, was sagen die? Und warum, wie begründet ihr das, dass Erde soll flach sein und nicht so, wie wir sie sehen? Und darum finde ich, nur schon dort, finde ich, ja, die haben einfach die Weltanschauung. Wir wissen schon, wie es läuft und darum müssen wir uns überhaupt nicht mehr mit anderen Themen und anderen Sichtweisen auseinandersetzen. Also da können wir nicht viel anders erwarten, auch von so einer Ausstellung natürlich nicht.
Ja, das gibt dann wie so Tabuthemen. Und denen haben wir uns ja, bei den Freien haben wir uns ja auch gesagt, nein, wir haben da keine Berührungsängste. Und gerade das Thema flache Erde, weil uns das wirklich beschäftigt hat, wir doch auf Informationen gestoßen sind, wo wir gefunden haben, das hat etwas an sich und dem gehen wir jetzt nachher. Und in der letzten Ausgabe haben wir dort auch so eine Gegenüberstellung gemacht. Also wir wollten eigentlich ein Zwiegespräch machen zwischen einem Flacherdler und einem heliozentrischen Weltbildvertreter. Und die haben beide aber gesagt, nein, mit dem anderen kann man nicht reden. Und weil man die nicht
Das
ins.
zeigt sich schon, siehst, das zeigt
Ja.
sich schon, wie weit wir schon sind, dass wir
Ja.
gar nicht mehr reden miteinander. Aber
Ja, und
jetzt
ich
reden
merke, ich bin da
wir
so berührungsfrei. Also ich finde irgendwie das irgendwie
Genau.
spannend, wenn jemand so komplett andere Ansicht hat. Und also wir haben dann einfach mit dem einen das Interview gemacht, haben dann die Argumente ein bisschen aufgegriffen und mit dem anderen das
Ja.
Interview gemacht und die dann auch, also wie die Vermittlerrolle gespielt. Und
Ja.
also beide Berichte sind auch gleich lang und die sind einfach so nebeneinander. Einfach zum mal zeigen, wir geben beiden Seiten gleich viel Platz und wir tun das auch nicht irgendwie eben tendenziös nachher noch so ein bisschen mit Unterton der einen die abwerten, sondern wir geben beiden eigentlich ja die
Das
gleiche
ist, das ist,
Ernsthaftigkeit.
ja, das ist guter Journalismus. Also, ich meine, vielleicht noch zu einem anderen Thema noch zu kommen, zum Schluss, wo aber eigentlich zusammenhängt mit dem, was wir jetzt darüber geredet haben. Medien, die Mainstream-Medien, die haben ja überhaupt kein Ohr für alle die Themen, die so ein bisschen jenseits von unserem rationalen Weltbild sind. Also alles, was hinter quasi im Vorhang ist. Das ist für die gar kein Thema. Das fängt schon wieder Astrologie an. So über die ist immer gelästert worden in den Mainstream-Medien, schon in früheren Jahren. Aber auch alles andere, was mit Spiritualität zu tun hat und was mit Fragen zu tun hat, wo man muss mal einfach auf die Suche gehen. Dort blocken die völlig und tun das eigentlich alles immer in den Dreck ziehen. Also bis und mit, dass sie auch überhaupt nicht anerkennen, dass Menschen können hellsichtig sein, dass sie also können irgendwie in eine andere Dimension hineinsehen. Und dass sie das dann auch können, die Kräfte auch können brauchen, zum anderen Menschen helfen oder ihnen als Begleitung dienen auf ihrem Weg. Und ich habe mir natürlich auch immer wieder überlegt in meinem Leben, weil ich glaube sehr an spirituelle Themen und bin sehr drin auch in dem. Wie wäre jetzt das, wenn ich hellsichtig wäre? Und da habe ich dich einfach noch wieder zum Schluss fragen, wie du das siehst. Ich gehe ja oft an einem Bächli vorbei. Am Morgen, ich habe das glaube ich auch schon erzählt, und dann tun ich dort innehalten und tun so ein bisschen mit den Naturgeistern dort reden und danke denen auch, dass sie das Bächli so schön fließen lassen und so. Und dann habe ich mir natürlich auch schon überlegt, ja, warum sehe ich die dann nicht, die Naturgeister? Warum können andere Menschen die Wesen sehen? Und haben mir dann aber müssen sagen, ich glaube, ich will die gar nicht sehen, weil dann wäre mein Leben ein völlig anderes Leben. Und ich lebe eigentlich das Leben, das ich jetzt habe, das ich offenbar gewählt habe, lebe ich gern. Und ich glaube, ich habe eine Aufgabe, dass ich auch im Weltlichen ganz stark drin bin, auch mit meinem Schreiben. Und darum wäre das jetzt wie der falsche Zeitpunkt, wenn ich jetzt plötzlich hellsichtig würde.
Ja, also ich selber bin überzeugt, dass Menschen Fähigkeiten haben, zum hellsichtig zu sein und dass die gewisse Menschen das können, andere nicht. denke ich, hat auch damit zu tun, mit ihrer gerade momentanen Entwicklung. Also ich glaube auch wirklich an verschiedene Zeiten, wo wir da sind, also eine Reinkarnation. Ich glaube, unsere
Ja.
Seele, die wandelt und ist in verschiedenen Phasen ist sie wieder da auf der Erde inkarniert. Vielleicht gewisse sie auch nur eine, vielleicht gewisse sie mehrere, je nachdem, was ihre Seelenreise für eine Bestimmung hat. Und vielleicht jetzt in dieser Phase, wo du bist, wo der Körper, wo du jetzt momentan hast, der hat jetzt die Kanäle nicht offen, wie es jetzt nicht so soll sein oder nicht muss sein,
Genau.
dann ist es auch okay, also dann ist das auch in Ordnung. Ich glaube aber auch, dass viele Kräfte momentan auf der Welt versuchen, gerade die Kanäle auch zu kappen, weil natürlich feinfühlige Menschen, hellsichtige Menschen, weil die Sachen wahrnehmen, wo sie weniger manipulierbar macht, wo vielleicht wirklich einfach ein Bewusstsein, ein erweitertes Bewusstsein schafft. Ich bin überzeugt, dass schon vor uns Menschen mit viel, viel weiterem Bewusstsein
Ja.
auf dieser Erde gewesen sind und dass die natürlich mit diesen Kräften und Mächten, wo sie durch das auch hatten, viel eigenständiger, viel freier gewesen sind. Nicht, man hat weniger Macht können über sie ausüben. Und wenn man so ein bisschen sich auch mit Frequenzen, so mit dem Thema Resonanz und so auseinandersetzt, ist ja spannend. Also beispielsweise, da haben wir jetzt eben auch gerade in der neuen Ausgabe, die jetzt gerade im Druck ist übrigens, haben wir uns das Thema Resonanz vorgenommen und dort haben wir auch zu diesen Aspekt Artikel und beispielsweise Freud hat eine Schwingungsfrequenz von 540 Hertz, also alles, was höher ist. Und darum ist mir auch so wichtig, dass man einfach sich vielleicht bewusst sind, dass der Kräfte auf uns wirken, wir aber in uns veranlagt haben, dass wir wirklich mehr können wahrnehmen und auch unser Geist, unsere Seele zu höherem fähig ist und
Ja, genau.
natürlich uns eben mit dem Post, also mit dem Konstruktiv, mit der Freude verbindet, uns mit dem Herz verbindet, weil dort wirklich eben auch die Schwingungsfrequenz ganz anders ist und uns das natürlich auch freier macht.
Genau. Ich glaube, das ist in ganz vielen Menschen als Anlage vorhanden. Und zum Teil kann sich es schon in dem Leben entwickeln, entfalten und zur Geltung kommen. Und bei anderen jetzt so wie bei mir, glaube ich, erst im nächsten Leben. Also ich bin fest darauf vorbereitet, dass ich im nächsten Leben, ja, wahrscheinlich dann ein bisschen größere oder eine gespürigere Antenne noch wird haben als jetzt in dem Leben. Und dass, wenn ich dann an dem Bächli vorbeilaufe, dass ich dann tatsächlich wahrnehme, die Wesen, die dort um das Bächli herumtanzen und dem Bächli auch Kraft geben und so weiter. Also da bin ich eigentlich fest überzeugt und freue mich irgendwie auch drauf. Aber einfach jetzt noch nicht. Jetzt bin ich noch ganz da im Diesseits tätig sein.
Ja,
Ja.
die Natur, die hat ja sowieso eigentlich, das ist ja das Sinnbild und die Ausstrahlung von diesen Kräften. Und ich glaube, gerade die Verbindung mit der Natur ist ja schon dort wirklich ein sehr guter Ansatz. Und auch wenn man Kräfte dahinter jetzt nicht wirklich als Bild sieht, spüren tust du sie ja. Also du bleibst ja dort
Genau.
stehen, weil du ja spürst, da ist eine Kraft. Und ich glaube, die kann man auch anders wahrnehmen, die muss man nicht als Bild sehen, sondern die darf man auch einfach ja, fühlen und von der Breite sein.
Ja, so geht es dir wahrscheinlich auch. Dann nehme ich jetzt so,
Absolut.
gell?
Also ich bin auch
Ja,
nicht jemand, der
gut.
irgendwelche Geisterwesen sieht. Ich merke
Ja.
einfach, wenn es mir schlecht geht und ich gehe in den Wald spazieren, was das für eine Wirkung auf mich hat, auf Körper, Geist und Seele. Also das verändert etwas in mir, es gibt mir etwas, es tut mich wieder erden. Und darum, ja, ist für mich auch die Natur einfach ein wichtiger Begleiter.
Wow, sind wir wieder bei der Natur und wieder beim Innehalten, gell?
Genau.
Wie beim letzten Mal. Offenbar ist uns das wirklich ein Anliegen.
Genau.
Vielen Dank, Priska. Und ja, dass wir wieder haben können zusammenkommen und über ganz viel reden und viel erfahren voneinander und auch spüren voneinander. Und ich freue mich, wenn du einverstanden bist, auf das nächste Mal, wenn wir wieder zusammenkommen, wenn es heisst, zumindest im Leben.
Danke vielmals. Danke. Bis zum nächsten Mal, Nicolas.
Bis bald. Ciao, Priska.